Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Die heutige Podcast-Folge haben wir live auf der Spurbis-Konferenz in Hamburg aufgenommen. Bastian Schweinsteiger und ich haben über Werte im Sport gesprochen, was gute Führung ausmacht und wie man nach einer Niederlage wieder aufsteht und weitermacht. Schön, dass wir hier sein dürfen auf der Spurbis in diesem Jahr. Und Basti, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zu dem Live Beat Yesterday Podcast hier aus Hamburg. Basti, du hast etliche Trophäen gewonnen. Du bist 8-mal deutscher Meister geworden mit dem FC Bayern München. Du hast 7-mal den DFB-Pokal gewonnen, die Champions League und in einem heroischen Spiel die Weltmeisterschaft 2014. Und ich würde ganz gerne zu Beginn mit dir über Werte sprechen, ja, weil das, was herausgestochen ist bei dir, ist, dass du als Führungsspieler nicht autoritär geführt hast, sondern über Unterstützung, Zuversicht, Bodenständigkeit und natürlich Freude. Wann ist dir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass du mit deinem Verhalten und deinen Werten den Unterschied ausmachen kannst?
Das war eigentlich dann, als ich so, ich sag mal, 26 war, nachdem ich so schon ein paar Spiele auf dem Buckel habe, gelernt habe von eigentlich auch großen Spielern, die vor mir da waren, wie jetzt ein Oliver Kahn zum Beispiel. Du schaust dir da eben in einer Fußballmannschaft dir schon von den Anführern da was ab. Du schneidest dir von jedem so ein bisschen eine Scheibe ab und versuchst, das irgendwie so mit dir selbst, mit deinen eigenen Fähigkeiten zu kombinieren und dann eben irgendwann mal mit deinem eigenen Qualitäten, Führungsstil, das eben dann so zu machen, wie du dich auch 100% fühlst. Und das kommt aber jetzt nicht als 18-Jähriger schon so ein bisschen, brauchst ein bisschen Erfahrung. Ja? Und dann versuchst du halt durch deine Führung so ein Vorbild zu sein, wie Leidenschaft, Einsatz, unbedingter Siegeswille. Und dann schauen halt Mitspieler zu dir auf und das motiviert die. Und das habe ich dann so, als ich 26, 27 war, gespürt. Ja.
Also das wollen wir in Unternehmen ja auch. Also wir wollen ja auch eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Und es braucht auch Leute, die vorweggehen und die leidenschaftlich sind und die halt auch diese gewissen Werte teilen. Und ich frage mich, wie generell in Vereinen und in Mannschaften, und das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie in Unternehmen, ein starkes Wir-Gefühl entstehen kann. Ist es nur so über die Führungsspieler, so wie du gewesen bist, oder ist es schon so, dass ja eigentlich der Vorstand und der Coach und alle, die zusammenarbeiten ja täglich, dass die eine starke Gemeinschaft werden müssen, damit halt auch so die letzten paar Prozent noch rauskommen?
Ja, es muss vorgelebt werden. Das ist ganz wichtig. Nicht nur gesagt werden, sondern dass man es vorlebt. Und es fängt natürlich dann in der Hierarchie ganz oben an. Und dann kannst du eben den Rest damit anstecken, diese Werte auch und dieses Wir-Gefühl so zu leben. Gerade im Fußball ist es schon so, dass du das merkst, wenn du dann Champions League Halbfinals spielst, das sind echt Top-Mannschaften dann unterwegs oder auch bei der Weltmeisterschaft, wenn du im Halbfinale bist oder wenn du dann im Finale bist, dann kommt es genau auf diese Fähigkeiten drauf an, da gewinnt dann nicht immer die Mannschaft, die vielleicht die besten Individualisten hat, einzelne Spieler, sondern schon die Mannschaft, die am besten dieses Wir-Gefühl auf den Platz bringt. Und das sind natürlich dann nicht nur die 11 Spieler auf dem Feld, sondern auch, wenn man beim Fußball genau hinschaut, wie die Reaktionen so auf Auswechselbank ist zum Beispiel, wie sich Betreuer freuen oder nicht freuen oder Spieler, die auf der Bank sitzen, sich entweder freuen oder nicht freuen. Da spürt man immer oder sieht es uns eigentlich relativ einfach immer, ob da eine Gemeinschaft auf dem Platz ist oder nicht. Und nur so kannst du den ganz großen Erfolg haben. Wenn du das nicht hast, wenn dir da 2-3% fehlen, dann gewinnt jemand anders den Pokal.
Du hast ja richtigerweise gesagt, es müssen alle dabei sein. Alle sind am Erfolg beteiligt. Und man sieht das ja auch beispielhaft bei Vereinen, die starke Mannschaften haben, wie sie zusammen feiern und wie sie den Erfolg auch gemeinsam genießen. Aber der Weg ist ja, geht ja nicht linear immer nur von Jahr zu Jahr nach oben, sondern es geht hoch und runter. Und das hast du in deiner Karriere ja nun auch erlebt. Und es gibt so diesen Satz in der Wirtschaft, hire for culture, you can teach skills later. Also du musst halt mit deiner Kultur stimmen und du musst halt auch Leute finden, die so das gleiche Mindset haben. Jetzt ist es im Fußball ja so, dass oft Millionen ausgegeben werden für Top-Spieler, die zwar ins System passen, aber nicht gleich in die Kultur. Wie können Vereine sich da weiterentwickeln, dass wirklich so die Kultur an erster Stelle kommt, um dann später auch das Maximale herausholen zu können?
Ja, jeder Verein steht ja für etwas. Also ich glaube, FC Bayern steht für etwas, Borussia Dortmund steht für etwas und Manchester United steht für etwas, für gewisse Werte. Und so ist es auch bei Nationalmannschaften, wenn man an Deutschland denkt, England denkt, Brasilien denkt, das sind unterschiedliche Kulturen und jeder hat so ein bisschen seine eigene Auffassung von dem Sport oder von dem Fußball und führt das Unternehmen oder den Verein oder die Nationalmannschaft auf ihre Art und Weise. Aber gerade wenn man jetzt denkt, man ist beim FC Bayern oder bei Manchester United und Führungskraft und man möchte einen neuen Spieler holen, da kannst du manchmal 200 Millionen ausgeben, aber die Spieler passen vielleicht nicht in die Gruppe rein oder haben nicht diese Anpassungsfähigkeiten. Es ist viel wichtiger, dass das Unternehmen oder der Verein für gewisse Werte steht und dass sich die Spieler daran anpassen. Bei uns war das zum Beispiel so 2013, wir haben Spieler bekommen, zu Bayern Mandzukic zum Beispiel oder Dante Martinez, die kannten jetzt Bayern München jetzt nicht so sehr von der DNA her, als wir jetzt ein Thomas Müller, Philipp Lahm, Holger Badstuber oder ich, die groß geworden sind im Verein. Das ist ja für uns viel einfacher gewesen, weil wir ja schon jahrelang in dem Verein waren und wussten, wie die DNA ist. Aber wenn dann so diese Neuzugänge kommen, dann ist es dein Job, denen zu erklären, dass du von 8 Spielen darfst du nicht 4 Unentschieden spielen und dann mit einem Lächeln durch die Sebener Straße laufen. Und das ist dann die Erziehung, die eben halt dann diejenigen, die vor Ort sind, übernehmen müssen. Mhm. Und natürlich, die neuen Spieler müssen das natürlich dann auch verstehen und aufsaugen und auch dann verkörpern. Wenn sie das nicht machen, dann gibt es halt einen neuen Spieler.
Ja, ich meine, es gibt ja Spieler, die kommen in einen großen Verein, auch mit dem Ziel, dass das eine Übergangsstation ist. Ja? Also man nimmt so 2, 3 gute Jahre mit, wenn man halt auch spielen kann, wenn man viel eingesetzt wird. Und dann, du hast gesagt, DNA, die DNA des Vereins. Und dann gibt es Spieler, so wie du, wie Thomas Müller beispielsweise, die halt auch wirklich lange dabei geblieben sind. Und du hast ja während deiner Karriere auch Angebote gehabt. Es gab mal das mit Inter Mailand, bist dann ja auch zu Manchester United gegangen. Was ist denn der Grund für dich gewesen, warum du bei Bayern München so lange geblieben bist und halt kein Durchgangsspieler gewesen bist?
Weil ich mein Traum war immer, mit Bayern München Champions League-Sieger zu werden, als kleiner Junge schon. Und diese Verlockungen, die dann manchmal gekommen sind, ist immer schön, wenn man so solche Angebote bekommt. Aber für mich war das immer ein Traum, eben halt mit Bayern München in dem Trikot die Champions League zu gewinnen, auch mit der Gruppe, die wir damals hatten. Wir haben in 4 Jahren 3-mal das Champions League-Finale erreicht und haben es einmal dann gewonnen. Und das war eigentlich der schönste Moment in meiner Vereinskarriere, dass du das geschafft hast, nachdem du jahrelang versucht hast, eben sowas zu gewinnen. Und ja, das war immer so mein Traum damals. Und es war das Schöne, dass du das geschafft hast, auch mit den Spielern aus der eigenen Jugend, mit denen die du schon seitdem du 12 Jahre alt bist, dass du das geschafft hast. Das macht es natürlich dann noch so umso mehr besonders und umso schöner ist es, dass, wenn du so zurückdenkst eigentlich, wie schön das war damals. Ja. Es war jetzt nicht so ein zusammengekaufter Haufen, sagen wir mal so, so wie jetzt, ich sage jetzt mal, bei Chelsea das der Fall war 2012, ja, die das halt dann unglaublich viel investiert haben, um einmal Champions League-Sieger zu werden, was sie auch geschafft haben. Aber ich glaube, es fühlt sich anders an, als wie bei uns das halt eben war. Bei uns war das so, wir haben ja auch ein paar Nackenschläge da bis dahin eigentlich auch erleben müssen. Und wir haben das nie so als Enttäuschung gesehen. Wir haben das eher als Motivation gesehen und so als Nutzen gemacht. Also wir haben es nicht nach der Champions League-Finale, gegen Chelsea, da hätten wir ja auch zusammenbrechen können und nicht mehr ins Champions League-Finale 2013 kommen können. Aber wir haben zusammengehalten und haben wirklich hart an uns gearbeitet und wurden dann auch eben belohnt das Jahr danach.
Ja, also du bist natürlich da die tragische Figur gewesen, weil du ja den letzten Elfmeter verschossen hattest. Ja, verschossen kann man so nicht sagen. Der war ganz gut geschossen, aber er war halt leider gehalten. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich gewesen bin, wo ich mir das Spiel angeschaut habe mit Freunden und so weiter. Das war auch in München. Und es war wirklich total dramatisch. Und die Stadt war wie gelähmt an dem Abend dann. Und du hast dich versteckt, hast dein Gesicht versteckt, zusammengekauert. Und dann, und das macht ja auch einen Führungsspieler aus, bist du dann aufgestanden und hast dich zu der Mannschaft umgedreht und gesagt, das kriegen wir wieder hin. Woher kam in diesem Augenblick des Scheiterns, wo ihr wirklich alle fertig gewesen seid, woher kam dieses Selbstvertrauen auch zu sagen, Jungs, das schaffen wir wieder?
Ja, es war jetzt nicht direkt nach dem Spiel. Also das war jetzt nicht so der Fall. Da hat man nicht so viel gesprochen. Aber eben halt dann, als die Saison wieder losging, weil du ja auch gemerkt hast, dass wir in dem Jahr eigentlich die beste Mannschaft in Europa waren. Mhm. Und das halt auf wegen bestimmten Umständen halt dann doch nicht geschafft haben, das den Henkel-Pokal da zu gewinnen. Aber du wusstest, du hast eine gute, sehr gute Mannschaft. Du warst überzeugt davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und trotzdem mussten wir auch akzeptieren, dass 2-3% uns gefehlt haben. Und der Verein und die Spieler untereinander haben sich sehr motiviert. Und vom ersten Tag an, muss man wirklich sagen, als die neue Saison losging, hast du gemerkt, uns kann keiner stoppen, wenn wir das abrufen, was wir können. Und aber wir haben uns jeden Tag haben wir genutzt, um besser zu werden. Ähnlich wie das Motto eben von Garmin, Beat Yesterday. Und so sind wir von Tag zu Tag durch die Saison gegangen. Ja.
Und woher kam die Kraft? Also du bist ja relativ schnell auch wieder...
Die Kraft kommt von Weißwürst, Rätseln.
Ja, aber so diese kollektive Kraft auch. Ne? Also ihr habt ja natürlich auch einen Trainer gehabt, der euch sehr vertraut hat. Und du hast gerade gesagt, die letzten 2-3% haben noch gefehlt. Und war Jupp Heynckes dann derjenige, der dann euch auch diese 2-3% dann nochmal gegeben hat?
Ja, es war ganz wichtig, dass du eben einen Trainer hattest, der nicht mit dem Finger auf dich gedeutet hat und gesagt hat, du bist schuld. Jupp Heynckes hat Vertrauen ausgesprochen, uns Spielern, mir. Und das hat gerade jetzt für mich persönlich hat mir das sehr geholfen, weil ich ja am Ende des Tages den Elfmeter verschossen habe und dadurch...
Der wurde gehalten, den
hast du nicht gehalten, ja. Und dadurch, wir eben halt den größten Traum, den es in der Vereinsgeschichte gibt, haben wir halt nicht geschafft und der ist geplatzt. Und da hätte mit Sicherheit der Trainer mit dem Finger auf einen deuten können und sagen, du bist schuld.
Ja.
Das hat er aber nicht gemacht und hat genau das Gegenteil eigentlich gemacht, hat mir noch mehr Vertrauen entgegengebracht und das hat mir sehr geholfen, um eben halt mit den anderen Führungsspielern die Mannschaft wieder vom Boden nach oben zu bringen und Kraft eben für die neue Saison dann zu geben. Natürlich musst du dann selbst natürlich auch wieder deine Maschine anschmeißen, aber ohne dem Vertrauen von Jupp Heynckes hätte ich das nicht geschafft.
Du hast ja auch als Führungsspieler das, was wir am Anfang gesagt haben, nicht autoritär geführt und du hast jetzt niemanden zusammengestaucht, wenn der Pass nicht richtig ankam, wenn jemand nervös gewesen ist, dann hast du ihn unterstützt. Anders auch als die Führungsspielergeneration vor dir. Hast du das schon immer auch in dir gehabt, andere Menschen zu unterstützen, mannschaftsdienlich zu sein, anderen Spielern zu helfen und da zu sein, einfach? Ist es schon immer so in dir gewesen?
Das hängt auch sehr vom Umfeld, von den Spielern ab. Familiäres Umfeld, wie du aufwächst. Es gibt schon Unterschiede, natürlich, ob jetzt jemand wie der Frank Ribéry, der, sagen wir mal so, von der Straße groß wird, oder jemand, der vielleicht näher am goldenen Käfig aufwachsen kann. Das muss man immer berücksichtigen auch. Also ich habe zum Beispiel mit Spielern wie Ribéry anders gesprochen, als wie mit Spielern, die anders vielleicht groß geworden sind. Das musst du immer berücksichtigen, welches Umfeld sie haben, wie sie ticken. Und gerade jetzt zum Beispiel bei unseren beiden Künstlern, Ribéry und Robben, war das so der Fall. Du wusstest, die beiden sind Genies, aber auch nah am Wahnsinn dran. Also die haben uns schon ein paar Punkte gekostet, als Dortmund Meister wurde. Aber du wusstest eigentlich, du musst die ins Boot nehmen, in die Verantwortung bringen. damit sie sich noch wichtiger fühlen, weil das ist für diese Artisten eigentlich das Wichtigste, dass sie das spüren, dass sie den Rückhalt haben von den eigenen Mitspielern. Nicht von den Fans, nicht von den eigenen Mitspielern, das brauchen die am allermeisten. Und das haben wir, oder das habe ich oft versucht, eben dann auch beide zusammenzubringen, dass sie sich gut verstehen auch. Und sobald die das hatten, dass sie sich mochten, und haben sie die Spiele entschieden und wir haben alles gewonnen.
Also wenn sie Robberie gewesen sind, dann haben sie kongenial gespielt.
Ja, es gab keine besseren auf den Flügeln. Dann musste sie nur noch füttern. Aber manchmal hast du da auch Ärger bekommen, wenn ich den Ball nach links gespielt habe. Dann hat sich der rechts beschwert. Wenn ich nach rechts gespielt habe, hat der andere sich beschwert. Aber das war mir lieber so, als wie Spieler, die nicht den Ball wollten.
Ja, genau. Ich meine, darauf kommt es ja an. Also diesen Hunger zu entwickeln, dann auch den Ball haben zu wollen und da was draus machen
zu
können.
Ja, und auch diese Galligkeit zu haben. Also sich nicht auszuruhen auf etwas.
Die hatte Mandzukic ja auch, ne? Gerade
ja,
in der Zeit.
Ja, die hatte der auch. Aber grundsätzlich, dass du Spieler in den Reihen hast, die vielleicht schon 5-mal Deutscher Meister geworden sind und Weltklasse sind, aber trotzdem noch mehr wollten. Das war dieser Spirit, den diese Mannschaft damals hatte. Und das macht natürlich dann noch mehr Spaß auf dem Spielfeld, wenn du umgeben bist von solchen Charakteren. Ich hatte das dann später so bei Manchester mit Ibrahimovic und Pogba auch und Wayne Rooney extrem. Das waren auch so Spieler, die haben schon viel erreicht, aber die wollten halt jedes Training, wollten die gewinnen und die Besten sein. Und das war gut zu spüren, weil dadurch du insgesamt als Verein, als Mannschaft oder Unternehmen wirst du natürlich dann besser und besser und unschlagbar.
Ja, und das ist ja eigentlich auch so in den jungen Spielerinnen und Spielern. Also wenn Mädchen, Jungs den Traum haben, erfolgreich zu sein in dem Sport, den sie lieben, bleiben wir mal beim Fußball, da ist ja eine unglaublich hohe intrinsische Motivation. Ja? Also die wirklich das wollen und die gut werden wollen, die tragen das ja auch in sich. Wie können denn Vereine am besten damit umgehen? Ich meine, du bist durch die Gerland-Schule gegangen, der ja vom Typ auch so ein bisschen rauer gewesen ist und hat dich hier und da auch ein bisschen härter angefasst im Training, als du noch jung gewesen bist. Ist das damals, als du durchgestartet bist, so auch der richtige Mentor oder der richtige Trainer gewesen? Oder sagst du, naja, das ist vielleicht vor über 20 Jahren richtig gewesen und muss man heute die jungen, aufstrebenden Spieler so ein bisschen anders anfassen?
Das Gute war, bei der Hermann-Gerland-Zeit, danach war ich vorbereitet für die Felix Magath-Zeit. Ja. Damit hatte ich kein Problem.
Die Medizinbälle.
Genau. Aber es ist schon richtig, was du sagst. Das hat sich natürlich über die letzten 20 Jahre extrem verändert. Trotzdem gibt es noch die gleichen Züge, würde ich sagen. Also klar wirst du jetzt, trainierst du heute, wenn du ein 18-, 19-Jähriger bist, nicht mehr so wie damals. Da siehst du jetzt vielleicht nicht so oft den Wald oder Medizinbälle. Das ist anders geworden, aber es kommt trotzdem noch auf die Einstellung drauf an. Talent, wenn du hast heutzutage, das reicht nicht. Die harte Arbeit und die Disziplin ist das, was das Entscheidende ist. Plus natürlich hier oben der Kopf, die mentale Stärke. Das entscheidet über Sieg und Niederlage. Man hat es ja bei unserer Nationalmannschaft auch ein bisschen erkennen können. Die Turniere jetzt zum Beispiel war anders als wie das Turnier davor, wo du beides sagst, okay, wir hatten eigentlich eine gute Qualität, gute Mannschaft, aber die Einstellung, die Auffassung, die Gabe, die die Mannschaft gegeben hat, war anders. Das Gefühl als Zuschauer, ich weiß nicht, wie das bei dir war oder bei, aber ich, als ich jetzt bei der Nationalmannschaft zuschaue, habe ich das Gefühl, das ist wieder eine Gemeinschaft. Jeder will zusammen Erfolg haben und man schaut nicht nur auf sein eigenes Profil oder hat ein Ego, weil das ist ja auch oft so der Fall, dass es immer manchmal gibt Leute, die erst auf ihre eigene Leistung schauen. Mhm. Und nicht so sehr eigentlich auf das Kollektiv. Und das ist ja auch der große Unterschied, der große Punkt, wenn du Führungsspieler bist, wenn du in der Verantwortung stehst für das Große und Ganze, da verzichtest du dann fast schon auf ein bisschen Fokus auf deine eigene Leistung, weil du eigentlich das große Ganze im Blickfeld hast. Und die großen Führungsspieler, die konnten das immer ganz gut machen oder gut verbinden.
Aber diese Fähigkeit, die du gerade beschrieben hast, Muss das von dem Spieler selber kommen oder sagst du, das können eigentlich auch die Vereine
sehr stark bringen? Muss es vorleben. Also es gibt schon so, manche Dinge kannst du natürlich nicht, du kannst es jemandem ins Gesicht sagen 100.000 Mal, aber wenn er es nicht macht, dann kannst du nichts machen. Aber du musst es vorleben und dann die Gruppe hat natürlich auch Macht oder Power. Gruppenzwang hört sich jetzt ein bisschen,
naja.
Aber ich sag mal, diese Dynamik, die entsteht von einer Gruppe, von einer Mannschaft und dann ist die Frage eben, ziehst du mit oder nicht? Und das ist schon wichtig in einer Gemeinschaft, dass du das hast. Deswegen war zum Beispiel das, als Jupp Heynckes bei uns Trainer war, bei Bayern München, das Beste war eigentlich, wenn wir dann auf dem Trainingsfeld 11 gegen 11 gespielt haben und dann gab es eine Diskussion um einen dämlichen Einwurf. Da war dann nicht so, dass jeder auf den Jupp Heynckes gewartet hat und gesagt hat, was entscheidet er jetzt, weil der Schiedsrichter war, sondern das hat die Gruppe untereinander dann entschieden.
Mhm.
Und es gab keine Schlägereien.
Ja, Jupp Heynckes ist ja auch der gewesen, der dir auch wirklich viel Vertrauen ausgesprochen hat. Frank Rahl genauso. Er hat dich damals auf die Sechs gesetzt oder beziehungsweise Doppel-Sechs, erst mit Van Bommel, dann mit Martinez, wo du dann auch wirklich eine sehr gute Phase hattest. Unter Frank Rahl von knapp 100 Spielen hast du fast alle von Anfang bis zum Ende gespielt, was natürlich auch körperlich sehr herausfordernd gewesen ist. Wir haben ja über Kultur gesprochen und über Werte und welche Werte und welche Kultur ein Verein eigentlich so auch verkörpern sollte. Und ein ganz wichtiges Element ist ja Vertrauen auch. Ja? Also dieses Vertrauen in die Spieler. Wann war die Phase für dich, wo du am meisten Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten gespürt hast? Nicht United.
Nee.
Wahrscheinlich.
Ja, da ist der Körper ja auch wichtig. Also als Athlet, wenn dein Körper nicht funktioniert, ist es extrem schwer, auf dem hohen Niveau mitzuhalten. Leider hatte ich, wie der eine oder andere Spieler ja auch, manchmal eine Verletzung. Und sich da wieder zurückzukämpfen, das kostet enorm viel Kraft. Und dass du wieder dann Fußball spielst, in dem Fall ohne Schmerzen, das kannst du manchmal gar nicht. Also du hast immer irgendwelche Blessuren, was Kleines und so weiter und so fort. Du versuchst eigentlich von Spiel zu denken, dass du 100% spielen kannst. Ich muss sagen, bei mir war das klar um die 2013er Zeit, da war ich, glaube ich, so mit allen eigentlich so in der besten Verfassung, obwohl ich eben sagen muss, das WM-Finale 2014 war eigentlich das Spiel, wo ich am meisten von meinem Körper verlangen habe können. Ob das jetzt auch, ich sage mal so, von dieser Brisanz des Spiels abhing oder nicht, weiß ich nicht, aber da hättest du noch weiterspielen können, selbst wenn du extrem müde bist, aber du warst so mental stark, dass da hätte kommen können, was wollen, du hättest weitergemacht. Und Gott sei Dank haben wir da was gewonnen.
Ja. Also wir alle haben ja noch die Bilder im Kopf.
Ja.
Wir alle haben ja noch die Bilder im Kopf, wie ihr die Weltmeisterschaft geholt habt und dann später die Trophäe dann in den Himmel geragt habt von Rio. Also nach wie vor großartig, jetzt mittlerweile auch über seit mehr als 10 Jahren auch wieder vorbei. Wie oft denkst du noch an diese Zeit? Weil auch in Campo Bahia, da wo ihr zusammen gewohnt habt, da ist ja auch eine starke Gemeinschaft dann entstanden. Ja? Also ich glaube, nach dem Algerien-Spiel, als ihr gemerkt habt, jetzt geht's gut voran, Brasilien 7-1, das war natürlich ein sehr besonderes Spiel, aber an welchem Punkt?
An der Bar,
okay.
An der Bar ist es entstanden, die Magie.
Okay,
aber das hört sich jetzt natürlich komisch an, aber du merkst schon so in der Mannschaft, wenn du das erste Spiel gewinnst, du 4-0 gegen Portugal und dann treffen sich alle an der Bar und dann werden irgendwelche 80er-Hits gespielt und Schlager-Hits gespielt, aber komischerweise bleibt jeder, also die Hip-Hop gehört haben oder so oder irgendwie sowas, jeder ist da geblieben und dann hast du gemerkt, oh gut, da ist eine gute Gemeinschaft da, jeder freut sich jetzt da zusammen zu sein und das ist ja wirklich so in so einer Fußballmannschaft. Ich habe auch in München so eine Karneval, so eine Halloween-Partys oft mal geschmissen, weil ich einfach auch wollte, dass eben halt die Spieler ihre Frauen, Freundinnen, Freunde, Familie, dass sie mal zusammenkommen in einem Raum und zusammen eben halt mal einen Abend verbringen, ohne dass irgendjemand ein Foto macht oder so. Das ist schon wichtig, dass du sowas machst. nicht nur immer auf dem grünen Rasen stehst und irgendwelche Taktikbesprechungen machst und das verfolgst, sondern auch so als Mensch zusammenkommst. Weil das merkst du auf dem Spielfeld, wenn du, ich sag mal, mehr befreundet bist, dann komischerweise machst du den einen Schritt noch mehr, noch schneller, um eben deinem Kumpel da zu helfen. Und das hat sich bei der WM 2014 hat sich das wirklich so ein bisschen da in dem Campo hier ist es so entstanden, klar, auf diesem Boot da, wo du da durch die Gegend gefahren bist auch, aber eigentlich war das dann bei uns im Quartier die Bar.
Ja, man braucht einen Platz, wo man zusammenkommt und das ist zu Hause bei uns ein die Küche, wo du zusammenkommst mit deiner Familie und mit deinen Kindern und warum soll es nicht die Bar gewesen sein?
Also die Bar war auch offen während des Tages, also es ist nicht jetzt ab 22 Uhr, die war auch offen um 12 Uhr, also man hat einen Cappuccino getrunken.
Das
ja. War, ja, kann man glauben oder nicht, war aber so.
Also ja, 2014, das Spiel deines Lebens, oder? Die Weltmeisterschaft-Finale?
Ja, besonders war das natürlich schon, weil wir wirklich mit 2006 haben wir das Halbfinale verloren gegen Italien, 2010 gegen die Spanier. Wir waren bei den anderen Europameisterschaften immer im Halbfinale nah dran. Und dann war schon so mal der Moment, wo du sagst, okay, wäre schon nicht mal schlecht, mal ein Turnier zu gewinnen. Und Gott sei Dank haben wir es dann geschafft. Also so manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, nicht im frühen Alter was Großes zu gewinnen, sondern das war so der gesunde Weg, fand ich.
Du bist knapp 30, bist dann im August 30 geworden.
Genau. Ein paar Mal hingefahren in der Karriere, aufgestanden, wieder hingefahren, aufgestanden. Und dann hast du das Gefühl auch gehabt, das hast du dir wirklich verdient. Ja. Und so war das bei uns. Und wir hatten ja wirklich Spieler, die von 2004 weg, Klose, Lahm, Podolski, der Yogi, Mertesacker, glaube ich, war noch dabei. Vielleicht habe ich noch einen vergessen, aber die ja wirklich diesen Weg zusammengegangen sind und das verbindet einen fürs Rest des Lebens. Ja. Mhm. Das ist das Schöne eigentlich.
Das verbindet, das stimmt.
Auch wenn ich einen Yogi seinen Geburtstag manchmal vergesse, aber...
Da fällt mir gerade ein, der Yogi Löw hat mal über dich gesagt, ich war immer beruhigt, wenn der Basti auf dem Platz stand. Gerade weil du halt so dieses Vertrauen anderen gegeben hast und weil du auch diese Ruhe gehabt hast. Ja, und man hat das ja auch gesehen, dann in dem Finalspiel in Rio.
Ja, aber das nennt man auch so ein bisschen zurückgeben, zurückzahlen. Also das ist ja wirklich nicht so, dass der Yogi dann, oder dass man Vertrauen jemandem gibt und dann wartet man. Also es war schon so auch, wir haben gespürt, okay, der Yogi hat großes Vertrauen in uns, wir müssen auch was zurückgeben. Und das entsteht auch, das Gefühl, ja, der Gedanke.
Ja, und das versuche ich im Unternehmen halt auch immer. Ne? Also gerade wenn neue Leute bei uns anfangen, denen halt so diesen Vertrauensvorschuss zu geben, dass sie sich entwickeln können. Und das kommt eigentlich immer zurück. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir alle in einer Gemeinschaft arbeiten und uns selbst verwirklichen, in der wir auch glücklich sind und der wir auch dieses Vertrauen spüren. Das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, da wo es nicht so sehr mit dem Vertrauen ausgeprägt gewesen ist, und das war bei Manchester United. Du bist dort gewechselt, Frank Rahl hat dich geholt, wollte halt wieder dich auf die 6 setzen, das hat er auch gemacht, du bist verletzt gewesen und hast dich behandeln lassen von deinen ehemaligen Physios, von Freddy Binder, glaube ich, von Bayern München und auch Müller Wohlfahrt, der Arzt, und bist dann zurückgeflogen oder sie sind gekommen nach Manchester. Und dann, als du 32 geworden bist, an diesem Tag, wolltest du, glaube ich, trainieren, ganz normal mit der Mannschaft und durftest nicht mehr in die Umkleidekabine und musstest dann mit der U16-Mannschaft, glaube ich, trainieren. Und du hast dann, und das finde ich so beeindruckend, ich habe es mal nachgelesen, 255 Tage individuell trainiert, um wieder zurückzukommen. Und da warst du, also in Deutschland hat man dich da damals schon Fußballgott genannt. Du hast die Weltmeisterschaft gewonnen, du hast einen Hero-Status gehabt, bist dann nach Manchester und erlebst dann sowas. Woher kommt der Wille, wenn man alles erreicht hat und sowas erlebt und das Vertrauen nicht hat, über 250 Tage mit der U16-Mannschaft zu trainieren, mit der zweiten und auch individuelles Training zu machen, um sich wieder zurückzukämpfen in die Startelf?
Gut, mein Traum war schon wieder im Old Trafford eben zu spielen, was ich danach auch dann geschafft habe. Aber es lag mir jetzt auch nicht so am Herzen, oder dass ich jetzt irgendwie schlecht über Manchester United rede und irgendwie da schlechte Stimmung verbreite, nur wegen meiner Situation. Das habe ich nie so gesehen. Ich habe die Entscheidung akzeptiert, so wie sie mir auch mitgeteilt wurde. Ob man es versteht oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Aber man muss manchmal auch Entscheidungen respektieren. Das habe ich gemacht und habe halt dann eben diese 250 Tage alleine oder mit der U16 trainiert, bis dann der Tag kam, wo ich wieder eine Chance bekommen habe. Und dann habe ich sie halt versucht zu nutzen.
Das ist schon wirklich sehr bodenständig. Und das, was ja auch beeindruckend ist, dass man das dann im engsten Kreis mit sich ausmacht und dann wieder aufsteht und trainiert und auch zeigen will, dass man es auch noch kann. Dein Bruder, der hat getwittert, no respect. Also der war dann schon ein bisschen deutlicher. Da hatte die Familie Schweinsteiger schon Hals.
Das wusste ich nicht, dass er getwittert hat. Das wusste ich nicht. Aber klar, jeder kann.
Ja. Also. Ich habe mich schon gefragt, kommt der Basti dann nochmal raus? Und ich finde es beeindruckend, dass du dann wieder alles gegeben hast, um dann wieder in der Startelf zu sein. Und dann bist du ja erst nach Chicago gegangen. Das hättest du ja auch schon früher machen können eigentlich.
Ja, aber ich wollte wirklich nochmal für Manchester United spielen und da in dem Stadion, was wirklich was Besonderes ist, vor den Fans dort aufzulaufen. Was auch so der Hauptgrund auch war damals so für diesen Wechsel nach Manchester United, weil als kleiner Junge habe ich entweder ein Bayern München Trikot getragen oder eben Manchester United Trikot. Und als ich die Chance damals eben ergab, und du hast mit Bayern München eben deinen Traum, die Champions League zu gewinnen, geschafft. Da hast du überlegt, okay, eine Auslandserfahrung. Du hattest viele ehemalige Mitspieler, die du manchmal getroffen hast, die dann dir von der Auslandserfahrung geschwärmt haben, wie schön es ist. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, eben das zu machen. Mein Trainer damals war Louis van Gaal. Deswegen habe ich damals eigentlich den Weg auch eingeschlagen. Dann muss man aber wirklich sagen, als ich dann wieder es geschafft habe, für United zu spielen, habe ich gespielt, aber ich habe gemerkt, dass das Herz nicht zu 100% da ist, wegen der Art und Weise, wie die Leute damals eben halt mit mir umgegangen sind. Und dann habe ich mich entschieden, eben nach Amerika zu gehen, ja.
Ich glaube, Mourinho hat damals zu dir gesagt, dass er sieht, dass du nicht glücklich bist. Kann das sein?
Es war mehr so, ich war damals verletzt und ich wollte unbedingt die Europameisterschaft 2016 spielen. Und die Ärzte in Manchester waren jetzt nicht die allerbesten. Ich musste nochmal dann, also ich habe denen vertraut am Anfang und dann war es aber nicht die allerbeste Behandlung. Und dann habe ich eben mit Müller Wohlfahrt, den ich eben schon lang kenne, Vertrauensarzt, habe ich gerade gebeten, pass auf, ich will die Europameisterschaft unbedingt spielen, schaffe ich das? Und dann hat er gemeint, ja, wenn du es so machst, dann habe ich das natürlich abgesprochen mit Manchester United. Das habe ich ja alles kommuniziert, ganz offen. Nur mir wurde vorgehalten, dass ich die medizinische Abteilung von Manchester nicht wirklich respektiert habe, was aber nicht stimmt. Und manchmal ist es eben so, dass da, wie gesagt, da werden dann Entscheidungen getroffen und dann stehen die auch da dahinter und da kannst du nichts machen. Für mich war es eigentlich dann, ich hatte mit Mourinho, muss ich wirklich sagen, klar am Anfang nicht den besten Start, aber zum Schluss hat er sich auch bei mir entschuldigt für die Behandlung damals, also nicht jetzt die medizinische Behandlung, sondern wo ich halt eben trainieren haben müssen. Und dann ist das Thema auch für mich erledigt und ja.
Ja, aber trotzdem dein Umgang mit dieser Situation, also dieses Zurückkämpfen, kein schlechtes Wort, das ist schon ziemlich beispielgebend, finde ich. Und ich habe mich gefragt, ob du auch so populär geworden bist. Du bist natürlich ein großer Fußballspieler, aber ob du auch so populär geworden bist, weil du auch so ein bisschen eine Projektionsfläche bist für die Werte, die wir in unserer Gesellschaft gerne hätten. Nämlich, dass wir gegenseitig vertrauen, dass wir Leistung erbringen und dass wir dieses soziale Verhalten haben, welches bei dir ja sehr ausgeprägt gewesen ist. Schon mal drüber nachgedacht? Oder du bist der Basti, der du bist, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es auch von der Erziehung von meinen Eltern, wie sie mit mir umgegangen sind oder mit uns Söhnen. Natürlich entscheidet aber jeder Mensch für sich selbst, was er macht, was er tut, ob er es für richtig hält oder falsch hält, so ist es bei mir auch. Also bei mir sitzt keiner da, der mir sagt, pass auf, jetzt schau nach links oder jetzt schau nach rechts oder jetzt sag das und jetzt sag das. Das würde nicht gehen, die Leute erkennen, ob jemand authentisch ist oder nicht, ob er echt ist oder nicht echt ist. Das ist genau das Gleiche wie im Fußballstadion, da haben die Fußballfans immer ein gutes Gespür für die Spieler, für die Situation. Und deswegen, man muss so sein, wie man ist, aber man kann von anderen lernen und andere beobachten. Und das habe ich gemacht, als ich jung war, oder ich mache das immer noch. Ich beobachte die Leute, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, versuche zu verstehen, was sie gerade machen, wie sie denken und zu lernen. Und ich hatte besondere Gespräche halt mit Franz Beckenbauer zum Beispiel, auch mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, das sind Persönlichkeiten, und dass du Möglichkeiten hast, eben mit solchen dich auszutauschen, nicht nur jetzt ganz kurz, wie geht's und so weiter und so fort, sondern auch über ein bisschen andere Dinge, die wichtiger sind. Zum Beispiel Franz Beckenbauer hat mir damals auf der Toilette in der Lufthansa-Maschine erzählt, wie schön seine Jahre in New York waren, als er Fußball gespielt hat. Das war eigentlich so dann immer in meinem Kopf drin, bevor ich eben nach Chicago gewechselt bin. Und das hat mir mit Sicherheit auch geholfen. Und ich muss wirklich sagen, die 3 Jahre, die ich in Chicago gelebt habe und Fußball gespielt habe, waren die schönsten Jahre als Fußballer. Aber die erfolgreichsten waren natürlich in München und mit der Nationalmannschaft. Aber die 3 Jahre in Amerika waren wirklich so, wie der Franz das auch mir damals gesagt hat.
Dass das so die schönsten Jahre gewesen sind, das ist wirklich interessant, fußballerisch, weil die Liga in den USA ist ja jetzt nicht
so. Nicht fußballerisch. Fußball, Leben, Kinder sind geboren, okay, zwei dort. Also das ist so ein Mix. Ja, ja, natürlich, du konntest dich ein bisschen freier bewegen, du wurdest nicht andauernd beobachtet. Das schon klar war, so, du hattest jetzt nicht da die besten Mitspieler, aber ich habe mich so gefühlt, dass komme ich wieder back to the roots. Die Kabinen sahen anders aus als wie bei Bayern München oder Manchester United, und das fand ich wieder ganz gut. Das hat so ein bisschen einen wieder auf den Boden gebracht, sagen wir mal so. Und da es war eine schöne Zeit, eben da mit Mitspielern zu spielen, die jetzt kein Ferrari gefahren haben.
Ja, es ist ja natürlich auch eine ganz andere Dimension dort drüben. Und hat dir das so gut gefallen, weil du auch Aufbauarbeit geleistet hast in der Zeit und halt alle so mit nach oben gerissen hast und motiviert hast mit deiner Art?
Ja, es war schon so. Ich habe mir Gedanken gemacht, wohin du wechselst, und Chicago, die waren die 2 Jahre davor mit Abstand letzter in Amerika, und ich habe das schon so als Opportunity, Möglichkeit gesehen, dort dem Verein mit dem, was ich erleben habe dürfen in meiner Karriere, eben da was zu geben und der Mannschaft natürlich hauptsächlich was mitzugeben. Und das war schon interessant, wie viel man da mitgeben konnte, weil der Verein noch nicht so, ich sage jetzt mal, aufgebaut worden war, wie vielleicht jetzt ist oder wie andere europäische Vereine das haben. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, damals da zu helfen, dass der Verein vielleicht fußballerisch und auch als Verein ein bisschen anders dann funktioniert hat.
Also wieder was zurückgeben. Wer hat dir am meisten geholfen in deiner ganz jungen Karriere?
Ja gut, am Anfang mein Vater natürlich, dann später. Gut, das ist immer schwierig, da jemanden rauszupicken, weil ich hatte wirklich Glück mit meinen Trainern. Also wenn du Chance hast, Ottmar Hitzfeld als Trainer zu haben, Louis van Gaal, Mourinho, Pep Guardiola, Jogi Löw, das sind ja nicht schlechte Trainer. Die haben ja schon was gewonnen in ihrer Laufbahn. Am meisten eigentlich, muss ich sagen, war es dann doch Jupp Heynckes, weil Jupp Heynckes mich, nicht jetzt aufgrund dessen, weil er mir Vertrauen gegeben hat, sondern weil ich es bewundern habe bei ihm, dass er selbst, der war ja ein großer Fußballer, also vergisst man immer so ein bisschen, aber als Trainer hat er auch schon unheimlich viel gewonnen gehabt. Und dann, als wir eben diese Situation hatten, 2012 mit dem Champions-League-Finale, das wir verloren haben, und dann zur nächsten Saison haben wir das Triple gewonnen und alles gewonnen in Europa, da hat er in seinem, ich sage es mal, höherem Alter noch die Fähigkeit gehabt, sich zu verändern, sich neu anzupassen. Und das haben nicht jeder, hat nicht jeder Trainer. Also es gibt schon Trainer, die haben auch Erfolg, haben ihr Schema und verfolgen das die ganze Zeit und sind, ich sage jetzt mal, stur. Und das hat mich beeindruckt, dass eben Jupp Heynckes sich in seinem Alter da so anpassen konnte. Und da hat er unglaublich viel Respekt bei uns Spielern entgegengebracht bekommen.
Ja. Er hat halt auch so dieses Mannschaftsdienliche gehabt. Ne? Also wenn ich jetzt so an Jupp Heynckes denke, ein Attribut, welches mir nicht in den Sinn kommt, ist Ego. Also er ist jetzt nicht so der Ego-Typ gewesen und hat seine Arbeit und seine Leistung über allem gesehen, sondern er hat für die Mannschaft gearbeitet. Und
ja, und was man nicht vergessen darf, Jupp Heynckes ist ein Mensch gewesen oder bei Bayern, der immer zu jedem ist er hingegangen, ob es der Busfahrer war, Zeugwart, ja. Fan. Der ist zu jedem hingegangen, hat ihm die Hand geschüttelt, hat ihm in die Augen geschaut und hat ihn gefragt, alles okay? Und hat es auch wirklich so, wollte wissen, ob es einem gut geht. Es gibt ja manche, die sagen, how are you? Und weiter geht's. So ungefähr. Und der hat es vorgelebt. Und das war unfassbar, welche Energie der das gemacht hat. Also da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Ich wünschte, jeder von euch hätte das damals live mitbekommen, wie das so war. Und er hat uns dann wirklich auch manchmal selbst, also wir haben eigentlich mit einer Zunge dann sprechen können, mit seiner Zunge sprechen können, ohne dass er groß was gesagt hat. Das hat er dann den Spielern auch überlassen, weil er gesagt hat, pass auf, ihr müsst das übernehmen, ihr müsst das entscheiden. Ich kann da sein, aber ihr müsst es am Ende auch wollen und machen.
Also wenn man sich so gut kennt und sich gegenseitig vertraut, ist natürlich das Allerbeste. Das hat ja auch dazu geführt, dass du bei dem Champions-League-Finale in Wembley 2013 dann für dich entschieden hast, ich lasse mich zurückfallen von der Sechser-Position mehr in die Innenverteidigung, weil Dortmund so extrem gepresst hat, dass ihr halt was machen musstet. Und da war das Vertrauen da und Basti Schweinsteiger hat das so entschieden, oder?
Ja, das war das schwierigste Spiel eigentlich in der Karriere von mir und von, ich sage es mal, auch Philipp, weil du konntest gegen, also wir haben das war das dritte Finale in 4 Jahren und du spielst gegen deinen größten Rivalen. Ja gut, konntest du da mehr gewinnen oder mehr verlieren eigentlich? Und du hast nach 20 Minuten, 25 Minuten, die ersten 25, hast du so einen Druck hier die ganze Zeit gehabt und es war nicht frei. Und ich habe dann in der Halbzeitpause zu Philipp gesagt und zu Thomas, sag mal, habt ihr auch so einen schweren Rucksack irgendwie auf den Schultern gehabt, die ersten 20 Minuten? Und das hatten die auch. Das war halt dieser Druck, zu versagen, zu verlieren. Und wir mussten uns ja da lösen irgendwie davon. Wir haben uns Gott sei Dank gelöst, aber das ist beim Fußballspielen funktioniert es dann erstmal wieder, die einfachen Dinge gut zu machen. Deswegen habe ich mich fallen lassen, mehr von hinten raus zu spielen, mehr Kontrolle hinten zu haben, dass wir besser stehen. Und habe das versucht, so ein bisschen einzuleiten. Das Gott sei Dank haben wir das dann auch geschafft, dass wir das Spiel mehr kontrollieren konnten und es nicht mehr so wild war wie am Anfang. Aber auch nur das konnte passieren, weil wir schon durch viele Schlachten durchgegangen sind. Und deswegen konnten wir uns eben da lösen und dann am Ende das Spiel auch gewinnen.
Und die Kultur hat gestimmt und die Motivation war da. Wir nennen im Übrigen bei Garmin so diesen Führungsstil Servant Leadership, also auf Deutsch ein bisschen sperrig dienende Führung, was eigentlich nichts anderes heißt, als dass du als Führungskraft dem Team dienst und nicht umgekehrt. Also nicht autoritär, sondern dass du bist für das Team da und du hilfst halt dem Team besser zu werden. Und ich erkenne da, wenn wir uns unterhalten über deine Zeit, gerade über Jupp Heynckes und in der Zeit, als du auch richtig gut gewesen bist, da erkenne ich viele Parallelen. Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn Menschen zusammenkommen, um etwas gemeinsam zu leisten, zu erreichen, egal ob in Unternehmen oder halt im Fußball oder in anderen Sportarten, da muss halt die Kultur so gut sein. Das sehe ich auch im Sport immer wieder. Und ich hoffe, dieses kulturelle Thema ein großes Thema wird im Sport und auch ein größeres Thema, sodass halt auch Leute mehr aus sich herausholen können. Und sei es jetzt Individualsportlerin oder Sportler oder dann halt auch im Mannschaftssport. Wenn man so bodenständig geblieben ist, so wie du, und du hast ja nie den Kontakt zu dir selbst verloren, wie ist das dann mit Kritik gewesen? Also du bist ja auch zum Teil auch harsch kritisiert worden in deiner Karriere. Musstest du das auch erstmal lernen, dass es gar nicht persönlich ist, sondern dass du einfach da auch so eine Art Projektionsfläche bist für Leistung und manchmal klappt es ja nicht, du bist verletzt gewesen und hast zum Teil auch verletzt gespielt, mit einem gebrochenen Zeh eine ganze Zeit. Würdest du so wahrscheinlich auch nicht wieder machen, aber erstmal die Frage, wie bist du mit Kritik da umgegangen?
Ja, am Anfang natürlich nicht gut. Du bist sehr empfindlich, du nimmst es dir sehr zu Herzen. klar gehst du dann, wenn du erfahrener bist, anders mit der Situation um. Aber trotzdem, gerade diese Phase, wo die Frage kam, ja, sind wir eine goldene Generation oder nicht? Und wir standen ja wirklich, also wir waren ja mit der Nationalmannschaft in jedem Turnier mindestens im Halbfinale. Das ist ja so im Nachhinein jetzt, wo ich mir oft denke, das war gar nicht so schlecht, dass du da zwischen 2004 und 2016 bei jedem Turnier im Halbfinale standst. Aber trotzdem nimmst du dir das zu Herzen, weil du ja am Ende des Tages, ist es nun mal so, du wirst am Titel gemessen. Und würde ich jetzt sagen, war das motivierend? Manchmal ja, manchmal war es dir egal. Aber du wolltest halt, du hast dich schon manchmal geärgert, dass es halt dann Kritik gab, obwohl du eigentlich gemerkt hast, die Mannschaft funktioniert gut und wir haben einen guten Spirit da drin. Das schon, aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, du hast die Champions League gewonnen oder bist Weltmeister geworden und hast dann irgendwie einen Mittelfinger zu den Medien gezeigt oder so. Das 0,0, das war ganz anders. Das war eigentlich, als wir Weltmeister geworden sind und der Abpfiff kam zum Beispiel, das war einfach so, ein Film ging da durch den Kopf durch, dass du es von 2004 eben halt immer versucht hast, es zu gewinnen. Und dann hast du es geschafft und dann siehst du eben die Gesichter, mit denen du die Niederlagen hattest, die Jahre davor beim Turnier, und du umarmst den Philipp oder Yogi und die haben Tränen in den Augen. Und das ist da gibt es kein Wort eigentlich, das es so wirklich beschreibt, was du da empfindest in dem Moment. Und auch natürlich dann, was besonders war, den Pokal nach Deutschland zu bringen. Also als wir da in Berlin gelandet sind und alle Menschen waren da auf der Straße und du hast es endlich geschafft, den Pokal oder einen Pokal da mitzubringen, weil wir standen ja davor 2006 und ich weiß es gar nicht, 2010 am Brandenburger Tor und hattest ja nichts in der Hand. Und dann eben das zu schaffen, das gibt es kein schönes Gefühl. Das einzige Problem ist, du hast im Kopf, du willst es nochmal erleben. Aber als Spieler wird es nichts.
Vielleicht gibt es ja noch Möglichkeiten. Jetzt meine Abschlussfrage: Gewinnt man, weil man keine Angst vor dem Verlieren hat?
Nein. Nein, das ist nicht so. Man gewinnt, weil man durch harte Arbeit und Disziplin das schafft. Es ist so, dass sich das irgendwann mal auszahlt. Wenn du immer daran glaubst, an dich selber glaubst, dann wird sich das auszahlen. Und gerade wenn du dann diese mentale Stärke auch noch besitzt, dann kannst du Berge versetzen. Und auch bessere schlagen, talentiertere, wenn der Wille da ist, wenn der Ehrgeiz da ist, wenn du es schaffst, auch wieder einmal mehr aufzustehen, dann schaffst du das.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Bastian Schweinsteiger, herzlichen Dank.
Danke.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Bastian Schweinsteiger. Die nächste Folge erscheint Mitte April. Zu Gast habe ich dann die österreichische Skifahrerin Anna Veit. Sie hat zweimal den Gesamtweltcup gewonnen, ist dreifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Hört rein, ich freue mich auf euch.